Schweigend schritten sie weiter, bis sie zu einem großen Schlafgemach kamen. Das Biest öffnete die Tür und auf Zehenspitzen betrat Bell den Raum.
»Wenn ihr etwas braucht, so stehen meine Diener euch zur Verfügung«, sagte das Biest.
»Ladet sie ein, mit euch zu dinieren«, flüsterte Lumière ihm zu.
»Oh«, das Biest nickte und wandte sich zu Bell um. »Ihr werdet mit mir zu Abend speisen.«
Doch Bell wollte nichts davon hören. Kühl und ohne ein Wort stieß sie die Tür zu. Das Biest aber hielt die Tür mit der Pranke fest. Seine Augen blitzten vor Zorn. Dem Zorn dessen, dem noch nie Ungehorsam widerfahren war. Mit rauer Stimme drohte es.
»Das ist ein Befehl!«
Da schlug Bell ihm die Tür vor der Nase zu. Das Biest knurrte und stapfte von dannen. Lumière seufzte bedrückt. Diese Herzensangelegenheit ließ sich ganz und gar nicht gut an. Schluchzend warf sich Bell auf ihr Bett. Es war daunenweich und der Überwurf aus kostbarem Seidendamast ebenso wie die schweren Vorhänge. Alles in ihrem Gemach war von erlesener Schönheit. Das geschnitzte Nachtkästchen, der kunstvoll gewebte Teppich und die große Kommode neben dem Bett. Doch für Bell hatte all das keine Bedeutung. Dieser Raum war ihr Gefängnis. So schön er auch sein mochte, sie würde sich niemals heimisch darin fühlen. Das Biest gedachte sie für immer von ihrem Vater fernzuhalten und von allem, woran ihr Herz hing. Und dafür würde sie den Schlossherrn und sein Reich auf ewig hassen.
»Und mit ihm speisen werde ich nie und nimmer«, schwor sie sich. »Und wenn es das einzige Lebewesen im ganzen Schloss ist«,
plötzlich wurden ihre Gedanken durch ein Pochen an der Tür unterbrochen.
»Wer da?«, fragte sie.
»Madame Potin, liebes Kind«, ertönte eine Stimme. »Möchtet ihr vielleicht etwas Tee?«
Es gab also doch noch jemanden im Schloss, dachte Bell. Und da die Stimme so freundlich klang, öffnete sie die Tür. Aber da war niemand, das heißt kein menschliches Wesen. Nur eine Teekanne wackelte höchst zufrieden geradewegs ins Zimmer und hinterdrein hüpfte eine kleine angeschlagene Tasse. Bell verschlug es den Atem. Sie wich zurück und stieß an die Kommode.
»Hehe, Vorsicht«, sagte die Kommode.
Bell fuhr herum und traute kaum ihren Augen. Die Kommode hatte ein Gesicht, genau wie die Teekanne und die Tasse. Sie waren lebendig, alle.
»Aber das ist doch nicht möglich«, staunte Bell und ließ sich auf ihr Bett sinken.
»Ich weiß«, sagte Madame Kommode, »aber da sind wir nun mal.«
Die Tasse schaute zur Teekanne auf und sagte,
»Siehst du, Mama, ich hab dir doch gesagt, dass sie hübsch ist.«
»Ganz recht, Tassilo«,
erwiderte Madame Potin,
»nun halt aber still.«
Tassilo gehorchte und behutsam füllte sie etwas Tee in ihn hinein. Vergnügt hoppelte Tassilo hinüber zu Bell.
»Sachte, sachte«, rief Madame Potin, »dass du mir ja nichts verschüttest.«
Bell musste lachen über den niedlichen Kerl.
»Dankeschön«, sagte sie artig, fasste ihn am Henkel und trank ein Schlückchen.
»Das kitzelt«, kicherte Tassilo.
»Wisst ihr, meine Liebe«, sagte Madame Potin, »das war sehr mutig von euch, an eures Vaters Statt hier zu bleiben.«
»Das finden wir alle«, nickte Madame Kommode zustimmend und setzte sich zu Bell aufs Bett. Bell schlug die Augen nieder.
»Aber jetzt habe ich meinen Vater verloren, meine Träume, alles.«
»Es wird schon alles gut werden, ihr werdet sehen«,
sagte Madame Potin sanft und fügte zu Tassilo gewandt hinzu.
»Komm jetzt, ich hätte fast vergessen, das Abendbrot aufzudecken.«
Wie Madame Potin und Tassilo zur Tür hinaustrippelten, zog Madame Kommode ein langes seidenes Gewand aus einer ihrer Schubladen.
»Ah, darin werdet ihr bezaubernd aussehen beim Diner«, meinte sie.
»Das ist sehr freundlich von euch, aber ich werde nicht zu Abend speisen«, antwortete Bell.
»Oh, aber das müsst ihr«, drängte Madame Kommode.
Just in diesem Moment erschien Herr von Unruh in der Tür.
Räusperte er sich. »Es ist angerichtet.«
Aber Bell dachte nicht daran, ihr Gemach zu verlassen, und wenn das ganze Schlossinventar sie auf Knien bitten würde, ihre Antwort war nein.